Herzlich willkommen zum Podcast Menschen ermutigen von .... Wir glauben, dass Veränderung möglich ist, die für alle funktioniert. Wir machen Kultur greifbar, verbessern Zusammenarbeit und ermutigen Menschen. In diesem Podcast erkunden wir, wie es gelingen kann, die Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zu Systemen, deren Teil wir sind, zu stärken. Hallo, mein Name ist Sandra Schnabel-Perales. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast von .... Und neben mir sitzt heute nicht Dr. Stefan Fuchs, sondern Tobias Große, auch ein geschätzter Kollege, externer Kollege von uns. Und mit Tobias möchte ich heute sprechen über die Organisationsentwicklungsrolle und den Unterschied zwischen interner und externer Begleitung in der Organisationsentwicklung. Tobias, ich freue mich wirklich, dass du da bist und neben mir sitzt. Stell dich doch mal kurz vor in deinen internen und externen vergangenen oder aktuellen Rollen.
Ja, hi Sandra, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung. Und meine externen und internen Rollen früher und heute, ich habe eigentlich angefangen als Startup-Gründer und habe 3 Startups mitgegründet. Habe da natürlich so diese Aufbauphasen kennengelernt und auch Managementrollen. War auch angestellt, dann vor allem im Produktmanagement und Businessmanagement, hatte auch Führungsverantwortung und bin dann später in die Beratung gegangen. Und war als Organisationsberater und aber auch mit Personalentwicklungsgeschichten unterwegs und bin dann in eine interne Rolle gegangen in der Organisationsentwicklung. Das war für mich nochmal ein spannender Schritt, dann eben einmal die Managementseite zu kennen und diesen aktiven Part, dann den von externen, also von außen zu kommen und auch immer nur, muss man ja auch sagen, begrenzt dabei zu sein und zu lernen im Kommen und Gehen und auch in dem Transfer, der dann stattfindet in den Branchen und über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und ja, dann jetzt zuletzt war ich auch nochmal in der internen Rolle und habe das dann quasi nochmal für mich zusammengebracht und da auch noch mal viele, viele wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Was ist das, wenn ich dich fragen würde, intern oder extern, wo zieht es dich gerade hin?
Ja, ist ja sehr subjektiv und persönlich, aber mir entspricht gerade, und ich glaube auch vom Typ her, ich bin doch immer relativ straight und spiegel gerne auch Dinge, die ich wahrnehme, eher in dieser externen Rolle gut aufgehoben. Ne? So ist zumindest meine aktuelle Wahrnehmung. Da verändert sich natürlich auch immer nochmal von Phase zu Phase. Und ich hätte jetzt nicht diesen Blick, den ich heute habe, hätte ich nicht diese verschiedenen Perspektiven auch kennengelernt. Ja.
Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du sagst. Unser Werdegang hat relativ viele Parallelen, ist mir gerade aufgefallen. Vorher ist es mir noch gar nicht so präzise aufgefallen, aber auch ich habe ein Unternehmen gegründet und war dann als interne als auch externe Organisationsentwicklerin tätig. Und für mich ist es auch relativ deutlich klar, dass es für meinen Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin, die externe Rolle ein Stück besser zu mir passt.
Ja. Warum? Mhm.
Ich glaube, für mich ist es, ich liebe Freiheit und mich austoben zu können und in diesen verschiedenen Branchen und Projekten, wie du das auch betont hast, es gibt so viel zu entdecken, es gibt einfach so viel zu lernen. Und da merke ich, dass mich das einfach bewegt und Wissen von dem einen mit ins andere Projekt zu nehmen. Und gleichzeitig fühle ich mich auch sicherer als Externe im Sinne von, ich kann immer ins volle Risiko gehen, das Projekt zu verlieren und damit wirklich Qualität zu bringen und bin gleichzeitig sicher, dass ich sagen kann, okay, und ich habe noch ein zweites und ein drittes, was mich hält. Finanziell hält. Und als interne, zumindest für mich, war es schwer trennbar, die Rolle von der Abhängigkeit des Gehaltszettels am Ende des Monats.
Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Ich meine, es ist schon auch schwierig, wenn man als extern an einem Projekt dabei ist und dann das quasi oder da Sachen riskiert. Das fällt mir dann stellenweise auch nicht so leicht, wie ich es gerne könnte. Aber grundsätzlich bin ich voll bei dir. Vor allem, also was ich auch noch wahrnehme, ist halt in der internen Rolle, man gewöhnt sich ja dann auch an diese Abhängigkeit und aus dieser Gewohnheit heraus ist es halt viel schwieriger, wirklich ins Risiko zu gehen, wie wenn man, ne, wie du es gesagt hast, so ein Portfolio hat auch an verschiedenen, ich sag mal, Lebenswelten, durch die man auch springt und wo man einfach auch immer wieder in dem eigenen Wahrnehmen dran erinnert wird, ne, dass das verschiedene Projekte sind und dass es auch verschiedene Menschen, verschiedene Unternehmen und Organisationen einfach gibt und man immer wieder auch neu aufbrechen kann. Und ich persönlich feiere das auch. Das ist halt wie so eine, ich fand immer das Bild vom Rittersein ganz cool. man reitet raus und bekommt dann irgendeinen Auftrag und
schön.
Und dann ist man da unterwegs und hat so seine Weggefährten und ja, das gefällt mir.
Ja, ich setze mal an dem Ritter an. Als ich dir so zugehört habe, dachte ich, für mich das Anstrengende an der internen Position war auch, meine eigene Wirksamkeit zu sehen oder die aufrechtzuerhalten, weil ich schon Stellen hatte, wo es sehr zäh wurde und ich aber nicht wie eine Externe, die auch mit Stundensatz argumentieren kann, sowas wie, sie investieren hier gerade Geld und wollen wir das Ziel erreichen oder nicht, ja, den Hebel nicht so gut gefunden habe. Und Sachen manchmal wirklich lange gedauert haben, bevor sie in der Umsetzung waren. Und das Schöne für mich aber, beispielsweise hatte ich erst dieses Jahr das Erlebnis, dass ich mich mit der Geschäftsführerin getroffen habe von dem Unternehmen, bei dem ich angestellt war, als interne Organisationsentwicklerin. Und die erzählte mir dann, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und sagte, ja, wir haben jetzt das Framework bald fertig und so weiter. Und da habe ich gesagt, das Framework, meinst du das, wo wir den Purpose über ein Jahr lang entwickelt haben, es so viel Widerstand gab, es so viel Abneigung dagegen gab, gegen das Thema Purpose und ihr seid wirklich dran geblieben? Und sie meinte, ja, wir sind dran geblieben und das hat mich berührt, muss ich sagen, zu sehen, wow, das war wirksam, aber das brauchte halt wirklich auch diese sehr nahe Begleitung, die ich als Externe hätte vielleicht gar nicht liefern können.
Ja, spannender Punkt. Also du hast jetzt ja quasi so ein Spektrum aufgemacht. Ich schließe mal an beim gefühlten Quark in der internen Rolle, wenn man irgendwo drin sitzt und in dieser Abhängigkeit steckt und auch vielleicht gar nicht so gut die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Da finde ich persönlich nochmal das Thema Mandat sehr spannend, weil das ist ja so der formulierte und offiziell formulierte Auftrag, den man hat, womit man sich natürlich auch immer auf eine Art und Weise beschneidet, wenn man sich zu sehr daran hält, weil du willst ja eigentlich auch der Organisation helfen, sich zu entwickeln. Und das heißt ja, es muss sich auch was verändern. Und da ist oft auch schon die Auftragsklärung ein sehr spannender Moment, finde ich. Aber dazu vielleicht später nochmal. Aber wenn du dann im Quark sitzt, was machst du dann? Ja, das ist auch, finde ich, gar nicht so einfach. Und auch dann zu verstehen, was ist das eigentlich für eine dicke Suppe, in der man da gerade schwimmt. So. Und da habe ich schon auch spannende Erfahrungen gemacht mit Blick auf diese Verbindung von einer Projektmanagement-Verantwortung und aber auch einer gleichzeitigen Organisationsberatungsrolle mit natürlich auch, ne, Change-Beratung und auch Bestandteilen von Governance-Verantwortung, dass man dann auch mit in die Verantwortung, ne, das passiert ja in der internen Rolle dann viel schneller noch, mit in die Verantwortung dafür genommen wird, dass das neu entwickelte System, der neu entwickelte Prozess oder was auch immer dann wirklich zum Leben erweckt wird. Und da habe ich mich auch verschätzt in einer größeren Geschichte, in einem größeren Projekt und mir ist nochmal klarer geworden, wie wichtig das ist auch, ne, für den entsprechenden Veränderungstyp einer Veränderung auch das passende Design in Form von Rollen und methodischen Prozessen zu wählen, weil wenn du dann nämlich diese gemischte Verantwortung, also diese Rollendiffusion irgendwie hast, ne, ist die eine Sache, dass du selber damit klarkommst, aber was dann von außen zugeschrieben wird, insbesondere wenn da auch noch viel Unsicherheit im System ist, auch Frustration und auch viel Gerangel, könnte man sagen, wenn es auch darum geht, dass sich wirklich was verändert, entweder zum Beispiel bei einer Restrukturierung, wo Leute abgeben müssen, oder aber auch bei einer Weiterentwicklung, zum Beispiel von einem Geschäftsmodell, dass quasi auch neue Möglichkeiten entstehen, Einfluss zu gewinnen, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig, das reflektiert anzugehen und auch mit Außenblick das gut aufzusetzen.
Ja, kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast, ohne es wiederholen zu wollen. Und das Aufsetzen, finde ich, ist das eine. Und das Nachjustieren und das andere, und das finde ich echt eine Herausforderung, in tatsächlich stärker als externe als interne, die Awareness in Systemen zu kreieren, die noch keine Awareness haben für Rollen, für Ziele, für wann ist die Governance betroffen, wann müssen alle mitarbeitenden Gruppen einbezogen werden, wann nicht. Weil oft ist es ja die wirklich hohen Entscheidungsgremien, dass man mit denen sehr, sehr wenig Zeit hat. Und hier ist es aber schon ein Stück Kulturwandel nötig. Und das finde ich wirklich eine Herausforderung, in sehr, sehr kurzen Timeframes diesen Kulturwandel wirklich zu facilitieren in Bezug auf die Transformationsarchitektur, die alles zusammenhält. Das finde ich echt große Herausforderung als interne. Und ich setze mal bei dem Beispiel an, was ich gerade gebracht habe, war es mir möglich, in jedem Team-Meeting oder in jedem Meeting, beispielsweise mit der Geschäftsführung, immer wieder sehr mit einem hohen Energieeinsatz immer wieder zu sagen, und das ist wichtig, und das ist wichtig, und das ist wichtig, weil sie konnten mich ja gleichzeitig auch, wir hatten uns ja nicht entschieden, uns zu trennen. Ja, das heißt, ich war ja im System drin, sie mussten ja auch mit mir umgehen. Da für mich vielleicht die kleine Unterscheidung tatsächlich.
Ja, das kann ich wiederum nochmal gut andocken, auch an das Thema mit der Auftragsklärung. Mhm. Jetzt vielleicht nochmal vom internen zum externen Standpunkt gesprungen. Ich hatte da in den externen Rollen oft das Gefühl, wie du es beschrieben hast, es gibt halt wenig Zeit dafür, dass man da aber auch einen großen Wert schöpfen könnte. Und fand das auch manchmal dann frustrierend, dass der Raum dafür nicht da war. Weil wenn du mit wenigen Menschen mal ganz reduziert, die dir den Auftrag geben, nochmal eintauchen kannst, einmal, weil du selber besser und mehr verstehst, was eigentlich Sache ist und was gebraucht wird, und aber an der Stelle auch schon Spiegeln und Sparringpartner sein kannst, damit der Auftrag sich vielleicht auch nochmal ein paar Grad dreht und damit dann in dem Moment ja auch noch wenige Menschen betroffen sind und das dann dadurch auch nochmal deutlich günstiger und effizienter wird. Also das ist so ein Knoten, den ich schon ganz lange irgendwie in meinem Kopf mit rumtrage oder wo ich hoffe, noch mehr dafür auch sensibilisieren zu können. So, und das bei mir jetzt aufgepoppt, als du das beschrieben hast, wie es dir geht, auch mit dem Vermitteln oder im Prinzip hast du ja auch gesagt, dass es wichtig ist, auch der Organisation zu helfen, sich kulturell weiterzuentwickeln und diese Veränderungsfähigkeit ein Stück mehr wachsen zu lassen, so, also was auch immer das dann bedeutet. Das finde ich nochmal aus einem anderen Gesichtswinkel oder Blickwinkel spannend. Also du hast ja gesagt, du sitzt dann im Meeting drin und nervst mit den immer wieder gleichen wichtigen Dingen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie tief sitzt dann das, was man verändern möchte und wie gut kann man das erreichen und ab welchem Punkt wird man dann auch im schlimmsten Fall ausgeschieden, weil man eben nervt. So, das finde ich ist auch natürlich eine super wichtige und spannende Frage. Wenn man persönlich betroffen ist in dieser Abhängigkeit als externer Begleiter und aber auch für die Organisation, weil ja nicht immer, oberflächliche, quantitativ große Veränderungen bedeutet, dass man, Stichwort Disruption und was sich ja alle wünschen, dass man wirklich halt nochmal die Sachen neu erfinden kann. Das gelingt ja dann nicht automatisch. Die Frage ist, wo können die Räume entstehen, dass man nochmal die Nüsse knacken kann, die unter der Erde liegen. So.
Ja. Ich habe jetzt Lust, ganz viel zu sagen. Und gleichzeitig ist bei mir irgendwie innerlich gerade der Satz entstanden mit einer hohen Klarheit. Clear is kind. Und das gilt für mich, ist vom Dr. Brené Brown, wer es nicht kennt. Oder im Englischen sagt man sweet and short. Aber ich mag Clear as Kind eigentlich besser. Und das gilt für mich für beide Rollen. Also klar ist klar sein. Und diese unangenehmen Dinge und in der kurzen Form sehr klar benennen und vor allen Dingen mit einem hohen Maß an Selbstvertrauen und innerer Stabilität. Das hört sich jetzt alles sehr leicht an, ist überhaupt nicht leicht. Also ich finde es überhaupt nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn man in den Räumen ist, wo richtig gigantische Machtgefälle sind, finde ich es persönlich nicht leicht. Und gleichzeitig ist es aus meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in letzter Zeit, genau das, was es braucht. Ist ganz speziell für die ganz hohen Führungsetagen, weil sie eigentlich kaum jemand haben, der sie wirklich challenged und es wirklich den Spiegel vorhält. Und das Feingefühl, was du mit reingebracht hast, dieses wann braucht's genau das, die Klarheit und wann ist es gut, einen Schritt zurückzugehen, um das Ziel zu schützen, ja, das Projektziel zu schützen, damit niemand abspringt. Ich glaube, das können wir entwickeln.
Ja, da fände ich nochmal spannend, wie machst du das denn? Oder wo entscheidest du, mit welchem, na, ich erlebe dich da auch immer sehr, du findest ein gutes Maß an angebunden sein, auch im entsprechenden Rahmen, also wie viele Leute sind da mal ganz platt gesagt auch, Worte zu finden, die wertschätzend sind und trotzdem ein relativ hohes Level an Klarheit transportieren. So, wann und in welchen Formaten machst du das denn dann und welche Botschaften transportierst du da? Weil, ne, kenne ich jetzt auch, es ist sehr unterschiedlich, in welchem Setting man dann unterwegs ist und worum es geht.
Ja. Je höher die Funktion, also je höher die Macht und das, die Privilegien, desto klarer bin ich und desto weniger geht es für mich um Angebundensein. Ich spreche jetzt in der Hierarchie, ja. Je niedriger die Position in der Hierarchie, desto mehr empower ich und erzähle Geschichten und desto angebundener bin ich. Und das ist für mich das Spektrum, weil meine Erfahrung zumindest jetzt, ich bin jetzt in letzter Zeit, muss ich dazu sagen, das kann jetzt gefärbt sein von mir, weil ich im letzten Jahr fast ausschließlich in sehr, sehr starren hierarchischen Gebilden unterwegs war, mit sehr, sehr zähen Kommunikationsmustern. Und da passiert diese Anbindung passiert durch Integrität. Bei den großen Veränderungsprozessen, ich sage mal alles, was über ein Jahr geht, die beschütze ich wie mein eigenes Unternehmen in meiner Rolle. Also wenn da jemand kommt und den Prozess ans Bein schießt, dann löst es bei mir relativ zügig einen Schutzreflex aus. Ja?
Ich frage es mal nach, für das obere Management? Oder
nee, wer ist für den Prozess.
Für den Prozess.
Für das,
in dessen Verantwortung du stehst oder
Nee, ich engagiere mich für alle. Mhm. Das sind meine Auftragsklienten oft. Mit denen lege ich ein Ziel fest. Wir kennen den Kontext. Es gibt definierte Rollen. Und an die Prozesse, wo ich jetzt denke, die Veränderungsprozesse, da sind, ich sag mal, mindestens 5, 6 verschiedene Rollen eingebunden, verschiedene Beratungsunternehmen vielleicht sogar, die ganzen internen Gruppen, mitarbeitenden Gruppen und sämtliche Gremien, wenn ich sehe, dass ein Mitspieler, Mitspielerin gefährlich wird für den Veränderungsprozess, wäre schlichtweg das Management mein Place to go oft, ja, als die dem Change verantworten. Und da bin ich sehr klar. Und das bringt Verbindung.
Alles klar, verstehe. Also du hast quasi die Rückendeckung dann auch durch das klare Mandat im Endeffekt.
Genau, und das verhandle ich immer nach.
Mhm. Ja, das finde ich cool. Und das immer dem den Raum zu geben, das immer wieder nachzuverhandeln auch, ja, dass das leben kann. Mein erster Gedanke war, ich fand das jetzt spannend, dass du sagst, ne, in den Hierarchieebenen, wenn es höher geht, dann wirst du klarer und auch direkter. Das habe ich jetzt verstanden auch als eine Empfängeradressierung, dass das halt quasi, ne, dort auch wertgeschätzt wird und entsprechend dann quasi auch, wenn es in die Breite an die Basis geht. Ich habe da vor allem das Gefühl, es kommt sehr auch auf den Gesprächsraum an. Ist das jetzt ein 1:1 oder in welcher Situation tritt man da gemeinsam auf und kommuniziert was? Wie gut ist das gebrieft, was man da von sich gibt? Und manchmal kann das ja dann auch eine Hemmung sein, dass dann das gerinnt und eigentlich schon tot ist und gar nicht mehr anschlussfähig dadurch. Und da ein gutes Mittelmaß hinzubekommen an, eigentlich auch Veranstaltungen zu ermöglichen oder Gespräche in einer mehr oder weniger großen Öffentlichkeit, die eben noch lebendig sind, wo auch aber die Themen auf den Tisch kommen, die wirklich wichtig sind. Ja. So, das empfinde ich auch als eine große Herausforderung und eine Chance, die in dem Prozess liegt. Und ich finde auch, wenn es um die Dynamik geht, in so einem Prozess, aber auch in der Organisation, das spiegelt sich dann ja auch oft oder manchmal wird man da auch einfach limitiert durch die Möglichkeiten. Da kann man, habe ich so die Erfahrung gemacht, auch viel bewegen, indem man einfach diesen Prozess als eine Art Abbild sieht und versucht, im Rahmen von Veranstaltungen und Formaten dann Themen zu bearbeiten und zu gucken, wie die funktionieren, wie reagiert das, mit welchen Stakeholdergruppen und so weiter. Und von da ausgehend dann auch gleich eben die Menschen, die die Veränderung bewirken wollen, zu unterstützen, sich gut zu positionieren und so weiter. Das finde ich auch immer ein sehr schönes Wirkungsprinzip. Und speziell spannend vielleicht auch nochmal, hatten wir auch an einer anderen Stelle schon mal kurz drüber geredet, sind natürlich auch die Führungskräfte, die ja auch, so mein Gefühl, aktuell nochmal viel stärker in die Verantwortung genommen werden. Quasi es wird geschaut, was kann die Führungskraft, was muss sie noch lernen, welche Verantwortung hat sie, welche wollen wir ihr noch geben, welche füllt sie aus, das ist jetzt mal so ganz freigesprochen, stelle ich mir auch sehr anstrengend vor für Führungskräfte in dieser Zeit. Und da finde ich nochmal spannend, auch zu überlegen, aus unserer Sicht als Begleiter für solche Prozesse, welche Rolle spielen denn Führungskräfte überhaupt in der Vergangenheit, heute und auch in Zukunft in diesen systemischen Zusammenhängen? Was ist da so deine Idee dazu?
Meine Idee dazu, das ist natürlich, dass sie viel Einfluss haben und viel Einfluss haben, Kultur zu gestalten beispielsweise, viel Einfluss haben, natürlich das, was die Ergebnisse, die der Change voranbringt, in die Umsetzung zu kommen damit beispielsweise. Und ich merke, dass die Frage für mich gar nicht lebendig ist gerade oder so sehr lebendig ist, weil ich mich im letzten Jahr mit der Frage beschäftigt habe, und das unterstreicht nur die Wichtigkeit deiner Frage.
Puh, da habe ich ja Glück gehabt.
Wie sieht denn Kulturwandel aus in einer Organisation, wo es keine Führungskräfte wirklich gibt? Also die gibt's schon.
Informelle Führungskräfte dann?
Nee, das sind formelle Führungskräfte, die ihre Führungsrolle nicht einnehmen. Und du bist in einer basisdemokratischen Organisation.
Und, sehr herausfordernd.
Und deswegen fällt es mir richtig schwer, da anzudocken, weil ich gerade nur dabei bin, bei jedem Schritt 10-mal um die Ecke zu denken. Wie kriegen wir denn das jetzt gut hin? Auch spannend. Und ich merke, dass ich jetzt immer wieder in Plädoyers verfalle, wenn ich bei anderen Kunden bin, wie toll es ist, Führungskräfte zu haben und dass man die nutzen muss. Und ich habe mich ertappt, im letzten Jahr viele flammende Reden zu halten, wie wichtig und wie toll Führung ist. Genau. Und wie viel Einfluss man hat.
Aha. Okay. Ja, da gebe ich mal meine Gedanken noch mit rein. Mich beschäftigt das gerade schon sehr, weil ich schon oft erlebt habe, ich glaube ganz normal, dass es in Organisationen halt immer auch um das Zusammenspiel geht. Und da spielen Führungskräfte eine große Rolle, wenn es darum geht, die Interessen auch der verschiedenen Bereiche und Teams und so weiter zusammenzubringen. Auch immer in diesem Spannungsfeld zwischen wir und unser Team und die Gesamtorganisation. Das ist ja dann einfach auch auf den verschiedenen Flughöhen unterschiedlich gut nachvollziehbar. Aber es ist halt selten, die wenigsten haben halt den Blick von ganz oben oder in der Mitte. Wenn man jetzt Flight Levels als Framework bemüht an der Stelle. Und wie man das halt so verankern kann, dass das halt funktioniert, ne? Dass dieses Bewusstsein stärker wird. Und ich glaube, dass die Beziehungsebene bei den Führungskräften auch eine ganz wichtige Sache ist. Also das Führungskräftenetzwerk ist ja erstmal sehr, man könnte auch sagen, so eine Art Frenemy-Netzwerk, ne? Wenn man es jetzt provokativ formuliert, weil die konkurrieren um Ressourcen. Die sind natürlich aber auch irgendwie ein, ne, auf Augenhöhe und schätzen sich auch, lassen sich inspirieren, spielen miteinander und auch manchmal gegeneinander. Aber wie schafft man das in ein Format zu bringen, dass das lebt? Also im Sinne von auch, dass auch mehr Informationen und auch vielleicht herausfordernde Informationen geteilt werden, wenn mehr auch in Auseinandersetzungen zu wichtigen Themen geht, um klarere Richtungen herauszufinden, um auch ein Commitment zu erzielen, also Entscheidungen zu treffen, die dann auch wirklich getragen werden. Und das hat halt auch nochmal viel mit Enttäuschung zu tun. Und Politik quasi auch eher so ein Stück weit transparenter zu machen oder, ne, überflüssig zu machen. Ich glaube, da gibt's halt sehr viele Möglichkeiten und ja natürlich auch viele Systeme, die das schon versuchen und unterstützen. Aber da habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch noch mal ein ganzes Stück mehr kommt.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und ich sage oft, okay, we gotta get ready to get wildly uncomfortable here. Yeah? It's just true. Und von da an geht's dann vorwärts. Und da bin ich ganz bei unserer systemischen Haltung, die sagt, Respekt vor den Menschen und Disrespect für die Themen. Ja, kein Respekt vor den Themen. Und da merke ich, da bin ich im Herzen wirklich sehr Therapeutin. Und ja, mir ist es persönlich sehr wichtig, die Rollen sehr klar zu trennen, die Organisationsentwicklerinnenrolle und Therapeutinnenrolle. Es gibt Frameworks, Methoden, tralala, die ich schlichtweg nicht benutze und diese Schwelle auch nicht übertrete. Und gleichzeitig merke ich aber von meiner Grundhaltung her, Beziehung first, ja. Was ich zum Beispiel nicht mache, ist wirklich mit... Ich arbeite viel mit Präsenz. Ja, es ist sehr, sehr ungewohnt. Speziell je höher, desto ungewohnter. Und gleichzeitig ist es das, was so dringend benötigt wird, weil dadurch Räume entstehen. Und ich merke, dass ich glaube, es ist die Qualität, die Leute an mir anzieht. Und aber es gibt kein Wort dafür und es gibt auch keine Benennung dafür.
Na, ich würde jetzt einfach mal ganz platt reinrufen, psychologische Sicherheit, ne? Ein sehr nebulöses Wort, aber ne, das entsteht ja dann.
Ich glaube, es ist mehr.
Ja, da bin ich gespannt.
Erzähl mal was. Also ich glaube, dass es noch mehr ist. Und weil ich erlebe das als Externe oft, ich bin schon sehr direkt und klar unterwegs, versuche das zumindest. Und das ist, du hast gerade das Wort Frenemy benutzt und irgendwie ist das so eine Hassliebe, ja, zwischen Management, dem Management-Riegen und mir. Einerseits hassen die mich für alles, was ich repräsentiere und was sie nicht wollen und gleichzeitig ist es so ein, ah scheiße, wir brauchen ein bisschen was davon, ja, und... Tja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ja, ich kann gut anknüpfen nochmal. Ich musste nochmal an diese eine Studie von Google denken, Aristotle, ne, die ja auch in ihren Teams versucht haben rauszufinden, welche Teams besonders gut performen. Mhm. Und da war ja auch, ne, auch wenn es nur die psychologische Sicherheit ist, das quasi so der entscheidende Faktor dafür, dass die Teams am besten performt haben. Und genau, das finde ich ist halt so eine Basis, auf der man dann ins Gespräch gehen kann. Und mich hat auch in dem letzten halben Jahr mehrfach eine Idee beschäftigt, das Führungskräftenetzwerk in eine Aushandlungssituation zu bringen zu ihren Budgets. So, ja, ne? Das ist klar. Nämlich was einfach nicht so oft, das findet statt, aber halt so nebeneinander auf dem Papier und dann, ne, gibt es jemanden, der das integriert und zusammenführt oder auch vielleicht schon konkrete Budgets vorgibt. Aber daraus, ne, das hat einen unheimlich großen Transfermoment, daraus quasi einen Raum zu schaffen, der wirklich in Präsenz ist, der vorbereitet, nachbereitet und auch gespart wird und wie auch immer man das auch spielerisch in Gamification-Momenten mit einbauen kann, mit einer Währung, ne, worin würdest du jetzt hier investieren? Darüber, da glaube ich dran, dass, ne, die Qualität, die du mitbringst und, ne, auch darstellst, das zu kombinieren mit dieser Anbindung an wirklich relevante Planungsprozesse im Unternehmen.
Und da muss aber völlig klar sein, also ich bin komplett bei dir, muss völlig klar sein, das ist ein Prozess. Wir treffen uns nicht einmal im Quartal und nicht einmal im Jahr, sondern sehr regelmäßig. Und das sind Fähigkeiten, die wir üben müssen. Und es braucht das Reintreten. Und es braucht auch, und ich glaube, dass man da schnell auch an den Punkt kommt, als Führungskraft, will ich das? Möchte ich diesen Weg gehen? Ja, und das, die Antwort kann auch Nein sein. Manchmal ist das ja so.
In diesem Sinne, wollen wir es rund machen? Also ich habe neulich nochmal einen Kommentar auf LinkedIn bekommen, start before you're ready.
Ja,
das,
ja.
Das hat mich nochmal sehr, sehr mitgenommen, ne, weil da nochmal diese ganze Unsicherheit in mir spürbar war und aber auch nochmal die Wahrheit drinsteckt, dass das ein Prozess ist und man einfach reingeht, das sich nicht perfekt anfühlt, man auch im Nachhinein dann vielleicht Sachen erst nochmal anders und richtig versteht. Davor habe ich weiterhin großen Respekt, finde ich selber sehr herausfordernd und mich da zur Verfügung zu stellen, auch als, na, wie sagt man denn, Begleiter oder aber auch, ne, manchmal auch, ist es ja auch wichtig, Projektionsfläche zu sein für so einen Prozess, um das dann in der Beziehung zwischen Berater, Beraterin und der Organisation abbilden zu können. Da habe ich großen Respekt vor und manchmal auch Angst, aber das ist eigentlich das, was ich machen möchte.
Ja, in mir ist so das Bild angegangen, den eigenen Erfahrungsraum zur Verfügung zu stellen, zumindest teilweise erlebbar zu machen und auch den Raum zu öffnen für eine Erfahrung. Und das finde ich so schön an unserem Beruf. Dieses Begleiten von dem Rande des Unbekannten, dieses wirklich nicht wissen, was passiert als nächstes. Und das gemeinsam durchzustehen und auszuhalten mit der Gruppe, ja. Und dabei, und da komme ich nochmal so zu Beginn, was du gesagt hast, auch die innere Klarheit dafür haben, wann braucht's hier eine klare Führung auch der Gruppe und wann ist der Raum so ganz weich, ja, und fluffig und es entsteht wirklich was Neues und das finde ich, also da habe ich so viel Demut vor und ich fand es nochmal schön, dass du gerade so gesagt hast, ja, die innere Unsicherheit aushalten und oder der zu begegnen, wie auch immer. Und unser Gedanke ist, den wir sehr kultivieren bei Punkt, 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 ist, wir sind immer nur Abbild und Teil des Systems. Und sich dann zu fragen, um welche Gruppen halten die Unsicherheit noch? Für wen containe ich gerade Unsicherheit? Und das auch immer wieder in die Gruppe zurückzugeben. Also das finde ich einen wunderbaren Hinweisgeberin für mich selber, wenn ich in Gruppen unterwegs bin und ich bin zum Beispiel sehr, sehr frustriert oder habe sehr viel Angst oder so, dass ich immer gucke, und wo gehört es jetzt noch hin? Und daraufhin auch Hypothesen bilden kann natürlich.
Ja, jetzt kommen wir zur Gegenübertragung als Beratungsinstrument. Vielleicht nochmal eine neue Folge, die wir machen könnten.
Gerne, gerne. Also, ihr seht, wir planen schon die nächste Folge. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn euch mal ein Thema einfällt, was wir beide oder ich mit jemand anderen oder eine völlig andere Person hier in dem Podcast besprechen sollte, schreibt uns doch einfach mal an saghallo@.de. Bis bald!